Gäste und Freunde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Schwestern und Brüder hier in Gnadenthal und zu Hause oder wo immer Sie gerade sind, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der uns Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Heute beginnt die zweite Halbzeit der Passionszeit. Wir haben einen zwischendrin Sonntag. Zwischen dem Ernst der Passion und der Vorfreude auf Ostern. Und deshalb haben wir vorhin wieder mal so einen schönen Jesaja-Text mit einprägsamen Bildern gehört. Vom Gestilltwerden an der Brust der Mutter. Gleich zweimal tauchte das Wort Reichtum auf. Friede wie ein Strom. Mutter-Kind-Idylle. Der Text passt wirklich gut zu diesem Sonntag. Schließlich stammt der Name des Sonntags aus der lateinischen Übersetzung des ersten Verses unseres Predigttextes. Freut euch mit Jerusalem. Gerade in den 7 Wochen vor Ostern werden viele Texte angeboten, die sich um Jerusalem, mit einem anderen Wort, um Zion drehen. Für Juden war und ist Jerusalem ein echter Sehnsuchtsort. Dort lebten und regierten die Könige Judas, dort mahnten und weissagten die Propheten. Jerusalem war das kulturelle und religiöse Zentrum des Judentums, solange der Tempel noch stand. Sehnsuchtsort Jerusalem. Da fühlen sich viele näher dran an Gott. Auch für viele von uns Gnadentalern ist Jerusalem so etwas wie ein Sehnsuchtsort. Manche wären jetzt lieber dort als hier. Und nur ganz wenige aus unserer Lebensgemeinschaft waren noch gar nicht da. Kommt aber noch. Und noch bis heute, bis hinein in die Auseinandersetzungen von Israelis und Palästinensern, ist Jerusalem ein Ort des Kampfes und des Glaubens, der Glaubenskämpfe, ein Ort der Hoffnung und der Sehnsucht geblieben. Freuet euch mit Jerusalem. Ich hatte mich auf diesen Text gefreut, darüber zu sprechen. Soweit ich weiß, wurde hier noch nie über diesen Text gepredigt, denn er kam erst bei der letzten Revision der Predigttexte auf die Liste. Freut euch mit Jerusalem. Geht das so einfach? Passt dieser eigentlich ermutigende, motivierende Aufruf in die Situation der Gegenwart? Im Zoom der öffentlichen Friedensandacht mit der evangelischen Gemeinde gestern Abend wurde es deutlich gesagt: Die Altstadt ist zurzeit fast menschenleer. In den Schucks, den Einkaufsetagen sind nur noch die Lebensmittelgeschäfte geöffnet. Die Kirchen sind geschlossen, auch die katholische Abtei außerhalb der Altstadt, sogar die Klagemauer und die Al-Aqsa-Moschee aus Sicherheitsgründen gesperrt. Obwohl es weniger Alarmphasen gibt als in den anderen großen Städten Israels, sind alle Menschen sehr müde, weil sie nicht mehr schlafen können. Die Hoffnungslosigkeit wächst von Tag zu Tag. Freut euch mit Jerusalem. Können wir diese Aufforderung annehmen, aufnehmen, ernst nehmen? Wir sollten uns hier vor Augen halten, in welcher Phase der Geschichte Israels dieser Text geschrieben wurde. Er steht im letzten, dem 66. Kapitel bei Jesaja, dem damit umfangreichsten Buch aus dem Prophetenteil der hebräischen Bibel. Der theologischen Forschung nach sind bei Jesaja mehrere Textsammlungen zusammengefügt. Man geht von 3 verschiedenen Personen aus, die erkennbar an verschiedenen Sprachstilen, Themen und geschichtlichen Bezugspunkten über einen langen Zeitraum hinweg in unterschiedlichen Phasen im Auftrag Gottes zu seinem Volk gesprochen haben. Während der 70 Jahre andauernden Gefangenschaft im Exil in Babylon waren viele Worte des Trostes an die Verbannten nötig. Und deshalb werden die Kapitel 40 bis 55 das Trostbuch des zweiten Jesaja genannt. Viele Verse daraus sind uns gut bekannt. Tröstet, tröstet mein Volk. So beginnt der Messias von Händel. Jubelt ihr Himmel, freue dich Erde, brecht in Freudengeschrei aus ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Brecht in Freudengeschrei aus und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk. Er befreit Jerusalem. Die letzten 11 Kapitel vom dritten Jesaja stammen aus der Zeit nach dem Exil. Die Verbannten sind da bereits zurückgekehrt. Aber was nun? Man ist ernüchtert von der Realität, die man dort antrifft. Hier sollen unsere Eltern und Großeltern glücklich gelebt haben. Die Welle der Begeisterung nach den schönen, tröstenden Worten ist abgeebbt. In diese Verzweiflung hinein wurde die sogenannte Schlussrede Gottes geschrieben, die das Jesaja-Buch final abschließt und aus dem unsere Predigttextverse genommen wurden. Zum einen sind da neue, ungewohnte Trostworte zu hören, in denen Jerusalem einen Gestaltwandel erfährt und zur Mutter Zion wird. Und da heißt es dann plötzlich, trinkt euch satt an ihrer Brust, also an der Brust der Mutter Zion, und lasst euch trösten. Saugt an ihrer Mutterbrust und genießt ihren Reichtum. Nicht alle hier werden sich in diesem Vergleich wiederfinden. Einige Frauen haben noch keine Kinder oder nie Kinder gehabt. Bei einigen hat es mit dem Stillen einfach nicht geklappt. Und damit jetzt auch die Männer angeredet werden, viele Menschen werden aus den unterschiedlichsten Gründen nie oder nur für kurze Zeit gestillt. Und wenn doch, ich behaupte, dass sich niemand hier an diese frühe Urerfahrung des Lebens erinnern kann. Man hat es uns vielleicht erzählt, dass es geklappt hat und dass man schnell dicker, größer, schwerer wurde. Aber erinnern? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass durch das Saugen an der Brust der Mutter oder einer Amme Frieden einkehrte. Zufriedenheit. Dass wir nach langem Schreien nicht verstummten, sondern gestillt wurden. Und eben satt. Meine Frau und ich haben das Glück gehabt, bei 4 Kindern zu erleben, wie das vor sich geht. Es ist ein besonderes Zeichen des Lebens. Und solch ein Zeichen wird uns hier im Text gegeben, fernab aller unter manchen Christen anzutreffenden Leibfeindlichkeit und Prüderie. Hier wird daran erinnert, wie ein hilfloses Kind ernährt wird, satt wird und lächelnd einschläft. Das Bild soll vermitteln, der Säugling kann nichts tun, wobei das Saugen natürlich anstrengend ist, aber Gott sorgt dafür, dass es gut wird. Und in diesem Zusammenhang wird ein neues Bild entworfen, das vor längerer Zeit mein Gottesbild verändert hat. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Nicht nur der Vergleich für die stillende Mutter Zion ist neu, sondern Gott selbst sagt von sich, ich, also Gott, der Herr, will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott wie eine Mutter. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr euch von Herzen freuen, ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Gesprochen in eine Landschaft, die einen großen Teil des Jahres verbranntes Gras, Trockenheit, Dürre zeigt. Nein, ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Ist jetzt gerade die richtige Zeit dafür in Israel. So zeigt der Herr seine Macht an seinen Knechten. An seinen Knechten. Selbst moderne Übersetzungen lassen dieses Wort so stehen, weil fromme Juden und Jüdinnen ihr Volk als den Knecht Gottes ansehen, als jemanden, der ihm von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen seinen Kräften dient und ihm allein die Ehre gibt. Vorhin habe ich von Mutter-Kind-Idylle gesprochen. Aber unser Text ist kein harmloser Romantikabschnitt. Er hat auch noch eine ganz andere Seite. Ich darf hier den letzten Satz unseres Textes nicht weglassen. Der Herr zeigt seine Macht an seinen Knechten, aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Gott ist nicht nur der ständig Tröstende, sondern er handelt leidenschaftlich und auch zornig. Recht und Gerechtigkeit sind wichtige Kriterien für ihn und er bringt zu Recht, was seinem Willen widerspricht. Das hat sich durch das Kommen seines Sohnes in diese Welt nicht geändert. Auch im Neuen Testament begegnet uns die Rede vom Zorn Gottes und seinem rechtschaffenden Gericht. Deswegen enthält diese Rede Gottes am Ende des Jesaja, der Jesaja-Textsammlung in den heute nicht gelesenen Versen noch eindringliche Rufe zur Umkehr von Sünde und Gottlosigkeit. Dort werden harte Strafen benannt und beschrieben. Gottes Gnade ist keine billige Ramschware. Und dann war da noch dieser Satz, ich werde Jerusalem Frieden geben, der sich ausbreitet wie ein Fluss. Viele hier unter uns hoffen und beten, dass dieser Satz so schnell wie möglich wahr wird. Dass nicht nur Jerusalem Frieden findet, sondern dass er von dort weiterfließt in die Nachbarschaft, die umgebenden Länder. Damit wir uns nicht nur über Jerusalem freuen, sondern wie es doch in unserem Text tatsächlich heißt, mit Jerusalem. Freut euch mit Jerusalem. Mit diesem Satz sind eben auch nicht-jüdische Menschen angesprochen, die Zeugen des Handelns Gottes an seinem Volk sind. Der Trost für das Volk Gottes soll auch ein Zeichen der Hoffnung für die Welt werden. Aber das scheint noch ein langer, schmerzvoller, sehnsuchtsvoller Weg zu sein. So leben wir hier jetzt weiter in Dankbarkeit über das Wort vom Tod des Weizenkorns, Jesus, und der Frucht, die aus diesem Tod hervorgeht, unsere Erlösung. Und andererseits leben wir bitte weiter in der Wahrnehmung und im Ernstnehmen des Leidens in der Welt. Lasst uns auf unseren barmherzigen Gott hoffen und vertrauen, der den Leidenden nah ist und der alles Leid überwinden wird. Lasst uns wachsam bleiben dafür, wie er uns dabei gebrauchen will. Und der Friede Gottes, der höher ist, als wir mit unserer Vernunft begreifen können, stärke und bewahre euch auf eurem Weg zum ewigen Leben.